sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Ich krieg das hin. Hallo und herzlich willkommen. Packmas Podcast Folge.
So, und da sieht es schon aus.
Wir fangen nochmal an.
Mist, keiner fängt nochmal an.
Da musst du alles nochmal rausschneiden jetzt.
Ja, Gott, der Flo ist nicht dabei, der wird das sich nicht anhören, der merkt auch nicht, wenn wir hier Unfug machen und auch nicht rausschneiden.
Das kriegt er auch nicht, kriegt er auch nie raus.
Nein, ja. Das ist, der fährt jetzt hier, was hat er gesagt, irgendwo nach Italien runter, macht hier einen auf Preplay, auf Pause und ja, ihr hört schon, heute wird's
heute wird's lustig.
Ja, heute wird's gemütlich spannend. Nachdem der Egel heute keine Zeit hat und der Flo keine Zeit hat, dachte sich der Sebi einfach mal, ach, fragen wir doch mal den Robin und den Helmut, ob wir uns einen lustigen Nachmittag machen.
Ja, den hatten wir ja schon.
Ja, München fertig. Letztes Spiel war ja für den EHC am Freitag. Punkterekord nicht geholt.
Ja, gut.
Torrekord 205. Aber die anderen durften ja alle noch spielen. Und es war, ich dachte mir eigentlich nicht, als ich so eingeladen habe, dachte ich mir, lustiger Nachmittag. Aber dass es jetzt so vor 5 Minuten noch echt spannend war.
Ja, vielleicht nehmen wir die HörerInnen mal mit. Du hast ja eingeladen heute hier. Ja. Und wir haben uns zusammen die Konferenz angeschaut, was im Übrigen extrem geil war. Aus meiner Sicht.
Die letzten 5 Minuten auf jeden Fall.
Ja, so wie wir denn die richtigen Spiele dann auch gezeigt bekommen haben.
Ja, eigentlich hätten wir ja einen recht entspannten Nachmittag haben können, aber dennoch hat es uns schon auch sehr mitgenommen, das Ganze, was jetzt so passiert ist in den einzelnen Stadien.
Ja.
Wollen wir kurz einen Überblick geben für die heute, also den Sonntag nicht mitbekommen haben?
Bitte.
Abschlusstabelle. Mannheim schafft es vielleicht doch noch in die Champions Hockey League. Je nachdem, wie die Playoffs ausgehen. Darf sich dann gegen Köln durchsetzen oder auch nicht. Dafür spielen Straubingen und Wolfsburg gegeneinander im Viertelfinale. Und in den Pre-Playoffs hat sich dann in den letzten Sekunden entschieden eigentlich, weil Berlin ihr Spiel gegen Schwenningen im Penaltyschießen verloren hat. Da sah es aber auch halt kurz danach aus, dass sie es vielleicht doch noch schaffen in die Pre-Playoffs. Aber dann hat Frankfurt doch noch den 10. Platz erreicht. Also Düsseldorf gegen Frankfurt und Bremerhaven Nürnberg. Nein, Spahn, falsch. Das schneiden wir raus.
Nö, gar nicht.
Es wird Düsseldorf.
Düsseldorf. Einfach durch. Bis der Schweinsbraten fertig ist, das läuft jetzt einfach.
Jetzt hast du den Köder schon genannt hier, warum wir,
ach so,
hier
sind. Warum wir überhaupt hier sind.
Nein, Spaß. Das ist natürlich nur Eishockey, ja, aber es sind schon. Also die letzten Minuten waren schon richtig krass. Also wir sind hier auf der Couch schon richtig mitgegangen. So kann man schon mal sagen, oder?
Ja, aber schön. Können wir das jetzt jedes Jahr so haben, dass wir dann fertig sind und dann schauen wir uns noch an, was der Rest so macht? Also ich fand das...
ich fand es eine gute Planung, der DEL München einfach den letzten Spieltag aussetzen zu lassen.
Ja, weil man wusste, dass man schon so weit weg ist.
Genau.
Ja, aber Bietigheim durfte ja auch noch mitspielen.
Also wenn man das Spiel heute in Köln gesehen hat, also mitspielen ist er da wirklich schon, weiß ich jetzt nicht, ob er das so genau bezeichnen kann. Jetzt natürlich die Frage in die Runde, wen hätten wir denn gerne als Gegner?
Nürnberg.
Okay.
Es stellt sich die Frage aber nicht, weil es am Ende eh wieder Bremerhaven wird.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Also.
Ja, wir hatten ja zwischendurch schon mal unsere Pläne nach Berlin ein bisschen...
Wir haben schon fast nach Süden geschaut.
Ja. Wobei auch das wäre nicht passiert, weil es Bremerhaven gewesen wäre. Rein aus der Tradition. Ja, so, jetzt mögen an der Donau die Ohrmuscheln
explodieren.
Die Münchner reden von Tradition.
Ja.
schon allein aus der Tradition heraus, dass wir immer das möglich weiteste Spiel oder also die Auslosung, also herzlichen Glückwunsch an Bremerhaven zum Erreichen des Viertelfinals gegen München. Also das ist...
Also da halten wir das fest, Bremerhaven wird's, aber wünschen würden wir uns Nürnberg.
Genau.
Ja, natürlich auf jeden Fall. Die also spielen mit ihrer Mannschaft so eine tolle Saison mit den jungen Spielern, die sie da haben. Und Patrick Reimer gönnt man es auch nochmal ins Viertelfinale zu kommen.
Ja, aber dann aus Münchner Sicht auch nicht weiter.
Nee, also das ist ins Viertelfinale.
Das reicht ja auch vollkommen. Die Partie ist, ja.
Das würde auch seine Karriere gut bezeichnen, ja. Bis ins Viertelfinale und nicht weiter. Und ja, passt doch. Ja.
Wollen wir gegen Frankfurt?
Nein.
Wäre das so ein Kompromiss?
Viel zu warm.
So, naja, zum Fahren, aber so zwischen, oh, das wären schöne Spiele und man muss nicht ganz so weit fahren dazu. Also das wäre so, wär doch so ein Kompromiss, Frankfurt.
Naja, in Frankfurt waren wir ja, also wir zumindest jetzt, weil, so wie wir hier am Tisch sitzen, schon mal, also in der Halle dieses Jahr.
Also für
alle. Da waren die schon zweimal.
Für alle, die jetzt bei uns zuhören, also die so ein Eishockey, Anführungszeichen, Fach, Anführungszeichen, / Podcast, mit anhören möchten, gehen wir jetzt schon davon aus, dass für alle zu Hause wirklich jetzt auch ganz klar ist, es können für die München im Viertelfinale Bremerhaven, Frankfurt oder Nürnberg sein. Also das, also...
Ja.
Ja, also...
Also dass wir nicht spoilern, oder?
Ja, wie? Nee, also nicht, dass jemand rechnet, oh, Köln ist auch noch dabei oder Düsseldorf.
Ja, nein.
Also, ja.
Ja.
Ja,
Frankfurt. Ja... Also wenn man das letzte Heimspiel von uns gegen Frankfurt zugrunde legt, wir hatten es ja auch schon besprochen, wäre das okay, rein spielerisch. Ja. Vom Hinfahren natürlich ist es natürlich auch eine gute Geschichte. Ja, mei, dadurch, dass der Bremerhaven wird, wie wir schon festgestellt haben, aber Frankfurt wäre an sich, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Auch mit den Freunden vom Bamble Hockey, da könnte man sicherlich auch was machen. Schöne Grüße an der Stelle.
Und Glückwunsch.
Und Glückwunsch, ja. Stimmt.
Ja.
Glückwunsch nach Frankfurt.
Also so als Aufsteiger sollte man schon in der ersten Saison in die Playoffs kommen. Also sonst muss man sich ja wirklich mit Bietigheim und Schwenningen gleichsetzen. Also schöne Grüße auch an Bremerhaven aus Münchner Sicht.
Ja, genau.
So.
Ja, ist jetzt ein, außer Bietigheim, die haben halt auch diese Tradition gebrochen, dass der Aufsteiger dann in die Playoffs kommt.
Ja.
Wie man sie jetzt denn nennt, Pre-Playoffs oder erste Playoff-Runde, ist ja wurscht.
Aber ja, wenn man es mal als Playoff bezeichnet, ja.
Außer Bietigheim ist, glaube ich, jeder Aufsteiger im ersten Jahr in die Playoffs gekommen.
Ich bin jetzt echt überlegen, weil vor uns war Schwenningen. Ist Schwenningen? Nee, also nach uns Schwenningen.
Ich glaube,
die waren auf Platz 10 und so. Entschuldigung, uns an der Stelle. Ja. Also wir kommen hier zu Fragen, auf die wir nicht vorbereitet sind und die mich eigentlich so bis vor einer Minute nicht interessiert haben.
Ja, können wir mal im Hintergrund recherchieren vielleicht, ja. Aber tut ja auch nichts zur Sache. Ja. Also.
Ist das dann schon gefährliches Halbwissen oder unnötig? Also das ist.
Ja.
Ich habe nicht das Gefühl, dass mich diese Frage nochmal einholt, selbst wenn ich bei Günther ja auch bei der Millionenfrage sitze. Also es ist.
Ja, man könnte alles kommen, ne?
Ja.
Also um Gottes Willen. Ja, gucken wir mal auf den EHC, oder? Oder hast du noch was auf deiner To-Do-List, sprich,
für Nein, die ich wollte jetzt.
Oder wolltest du es noch anders einleiten?
Egal, dachte ich mir nur, so wir hocken uns hierher und dann machen wir einen gemütlichen Podcast und die Carina macht danach noch ein Foto von uns oder zwischendurch.
Genau.
Damit wir Social Media mäßig auch noch irgendwie was beitragen können an diesem Spieltag. Und nee, ansonsten
erstmal auf die Hauptrunde.
Vorgabe war ja jetzt wirklich von wegen, wir reden jetzt noch nicht über die Playoffs, weil die mögen ja erst kommen und genau wissen wir es erst in einer Woche.
Also überspringt die ersten 10 Minuten dieses Podcasts, die ihr gerade schon gehört habt, im Geiste wieder und wir fangen jetzt an mit dem Podcast zum Abschluss der Hauptrunde.
Ja. Und ich bin mir nicht sicher, wie schaut es bei euch aus? Ich hätte so, lasst uns doch nochmal überlegen, unser Mindset, unser Setting, wie wir uns so überlegt haben, zum Start dieser, dann war ich doch richtig, genau. Also man reiht sich ein mit Bietigheim und Schwenningen, die es als Aufsteiger nicht geschafft haben.
Genau. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Alles doch, alles gut.
Ja, wir wollen ja hier korrekt sein. Ja.
Wir sind, keine Ahnung, und der Host ist nicht dabei und es ist...
Ich sehe schon, du blühst hier richtig auf am Tisch.
Wir machen einfach, was wir wollen.
Ja, Hauptrunde war
es. Also ihr solltet den Podcast schnell hören, weil wenn er einen Tag später von allen Plattformen wieder verschwunden ist...
Ja.
Der Podcast, der nie...
Also, es ist die geheime Folge.
Gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Saisonbeginn.
Ja.
Spieltag 1. Wir haben wechselhafte Champions Hockey League gesehen. Wir haben derbe Klatschen im Red Bull Salut bekommen.
Ja.
Wir haben ordentlich von Köln auf den Sack gekriegt.
Ja. Das erste Spiel war
Spieltag,
ja schon...
Spieltag 1.
So. Ja. War gar keine gute Ausgangslage. Ne? Ja. Vor allem mit diesem Testspiel, das hatten wir ja auch in Garmisch noch verloren, haben wir vorher geguckt.
Ja.
Ja, da, ich meine, wir haben ja auch drüber gesprochen und ihr ja auch in euren Episoden, dass die Saison ja maximal schlecht, also sie ist ja noch gar nicht mal richtig angegangen mit dem Vorbereitungsspielen, ja, aber auch mit dem ersten Spiel in Köln maximal schlecht gelaufen ist. Da hat man sich schon einige Fragezeichen gestellt, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, auch mit den Toren, die man erzielt hat, mit den Gegentoren, die man bekommen hat, kommen wir ja sicherlich noch dazu. Ja, also so die ersten Spiele hätte man es sicherlich nicht vermuten können.
Ja, es hieß von Anfang der Saison oder ab den Vorbereitungsspielen halt immer, man muss vorne mehr Tore schießen, als man hinten reinbekommt.
Ja.
Das hat in Rapperswil ganz gut geklappt in der Champions Hockey League, aber dann eben bei den ersten Spielen nicht mehr oder beim ersten Spiel in Köln nicht mehr. Ja, und da war schon so ein kleines Fragezeichen
in
der Saison, aber man hat ja noch die Kurve bekommen relativ schnell.
Ja, vielleicht müssen wir auch tatsächlich DL und CHL getrennt betrachten, weil in der CHL fand ich schon jetzt... Bezug als letztes, da hat man einem schon die Grenzen richtig aufgezeigt.
Ja, wobei man auch sagen muss, jetzt Zug Tampere, die hätten es beide noch ums Finale mitspielen können.
Absolut, aber wenn man den Anspruch hat, da auch wirklich weit zu kommen, und das ist ja auch immer das vorformulierte Ziel, muss man schon sagen, war man diese Saison schon arg weit weg.
Kriege ich jetzt wieder Haue, weil ich sage, von wegen, für die DEL hat es halt trotzdem für 20 Punkte Vorsprung gereicht. Also es ist...
Das eine ist natürlich der Vorteil, dass du dann dich relativ früh auf die Liga konzentriert hast können. Also wir reden jetzt über die Phase bis zum Mannheim-Spiel vielleicht.
Und
regenerieren, genau. Und mit der CHL. Also wie gesagt, ich fand es tatsächlich dieses Jahr schon sehr, sehr deutlich. Aber das hattet ihr ja auch schon besprochen, oder? Über das Zugspiel, das war ja, glaube ich, der Live-Podcast in der Halle, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Und
du hattest das ja kommentiert in Zug, ne?
Nee, da, ich bin dann nicht mehr nach Zug gefahren, aber das Heimspiel gegen Zug habe ich kommentiert. Ich habe dafür ein sehr, sehr gutes Konzert sausen lassen und habe mich, glaube ich, seitdem jede Woche mindestens einmal in den Arsch gebissen, dass ich das gemacht habe. Rise Against wäre es gewesen.
Ja, ja, nachher ist man immer schlauer, ne?
Ja. Nee, es ist so, CHL war dieses Jahr so krass, weil da sagst du ja, letztes Jahr bist du im Halbfinale in Tampa ausgeschieden und da bist du mit einem Rumpfkader hingefahren. Boah. Du bist mit einem Rumpfkader hingefahren und nach dem Spiel habe ich mir gedacht, von wegen, boah, das war jetzt enger als gedacht.
Was wäre gewesen,
wenn? Und was wäre gewesen, wenn? Und was wäre gewesen, wenn ein paar Spieler, die jetzt ja auch nicht mehr bei, oder mindestens mal ein Spieler, der jetzt nicht mehr bei München spielt, von dem man viel mehr erwartet hat, da war so für mich so das Grund, man hätte in Tampere auch gewinnen können, wenn auch der Rumpfkader die Spieler, von denen man es erwartet hätte, aus sich rausgegangen wären und alles gebracht hätten. dieses Jahr Champions Hockey League gegen Zug oder auch gegen Tampere hatte ich nie so das Gefühl, selbst wenn wir, also die waren so gut unterwegs, ja, dass wir sagen ja immer oft, wenn München ihr bestes Eishockey spielt, dann kann die keiner schlagen. Und dieses Jahr war es wirklich so, wie man denkt, so von wegen, die waren so gut unterwegs. Ich bin mir nicht sicher, wenn wir unser bestes Eishockey gespielt hätten, ob es denn noch gereicht hätte. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal kurz nebenbei in die Schweizer Tabelle schaut, dann ist jetzt Zug auch nicht gerade in der Liga das Maß aller Dinge. Also von dem her ist es wieder so...
Es hat halt in diesen zwei Spielen gegen Zug nichts funktioniert.
Ja, aber war auch davor schon gegen Tampere. Und wenn du noch ein Stück zurückgehst zum Red Bull Salut, klar, das musst du nicht gewinnen, aber das ist ein Einladungsturnier. Also man lädt ja selber ein und da möchte man das ja auch irgendwo gestalten. Da war es ja auch so, dass wir nicht gegen Mountfield oder so... Also, ja, ja. Jetzt mal ganz ernsthaft, das war eine Demonstration, wie man sich auf die Champions Hockey League vorbereitet, was Mountfield da gemacht hat.
Ja, übrigens Red Bull Salut dieses Jahr, beziehungsweise dann nächste Saison 2023 vom 25. bis 27. August in Zell am See. Nicht, dass irgendjemand zum alten Touristikpartner fährt. Ja. Es geht noch eine Hügelkette weiter nach Zell am See. Die sehr haben gut. Ein sehr schönes Stadion. Und die Gegner wurden noch nicht bekannt gegeben. Da hat der Winky gestern beim Skiausflug des EHC ein großes Geheimnis drum gemacht. Da wollte es einfach nicht sagen.
Okay. Frage für oder Aufgabe jetzt bis zum nächsten Podcast für euch zu Hause. Gibt es da einen Tennisclub oder wo kann man da weggehen? Also ist das jetzt mal so.
Ja, ist eigentlich schon schade. Ne? Also das war... Also auf das Salut zu sprechen, da war ja tatsächlich, also aus unserer Sicht, das Einzige, was so ein bisschen genervt hat an dem Wochenende, waren die Eishockeyspiele. Also
ja,
alles drumherum war wunderbar.
Das ist nicht zwischen der Party, dieses Eishockey.
Also nochmal zurückblickend, jetzt wo Kitzbühel ja nicht mehr Partner ist, aber wir haben uns sehr wohl gefühlt in Kitzbühel, das darf man schon nochmal, also auf es jeden war super. Also,
ja.
Ja. Also hier nach Zell am See.
Ja.
Ja, aber die Latte hängt hoch.
Zell am See hat gestern schon sehr vorgelegt.
Ja.
Also gestern war ja der EHC-Skitag auf Einladung von Zell am See. Und ich war dabei. Die haben schon sehr vorgelegt in ihrer Darstellung und dem, was sie gebracht haben. Okay. Also da, ich glaube, man hat einen guten Partner gefunden.
Ja, wie gesagt, erstmal beweisen. Also wir also... Ja.
Party ist, was du draus machst.
Ja, gut, mei. Ob es halt auch so schön ist in Zell am See. Wir geben Zell am See die Möglichkeit, sich hier einzubringen.
Ja.
Jetzt muss ich vielleicht auch wieder was überpiepsen, weil wir wollten ja nicht mehr so viel Werbung machen für die Partner und Dinge, von denen wir dann
kein Geld bekommen.
Naja, also man muss ja mal sagen, irgendwo, man will ja auch partizipieren irgendwo von irgendwas, aber nein, das lassen wir. Schöne Grüße, Flo. Ich schneide hier nichts.
Das ist ein One-Taker. Ja.
Nein, aber dann ging ja die Saison los und dann war es ja relativ...
Lief gut.
Also lief gut an, vor allem nach dem Spiel, oder die Spiele nach dem Köln-Spiel waren gleich mal, da hat man Mannheim besiegt, dann hat man Augsburg besiegt, dann hat man in Frankfurt knapp verloren. Also Iserlohn war noch dazwischen, da hat man gewonnen. Also... Alles, was man vor der Saison gesagt hat, war eigentlich schon wieder weg. Und dann ging es eigentlich auf einer Welle der Euphorie bis zum Januar.
Bis zum Mannheim-Spiel.
Bis zum Mannheim-Spiel, genau.
Ja, das war wirklich so, Aber bis dahin, jetzt mal ernsthaft, wir sind doch vor der Saison da gesessen und jetzt mal unter uns, auch die, die wir es nicht aufgenommen oder auch als wir es aufgenommen, wo wir gesagt haben, jetzt schauen wir doch einfach mal dieses Line-Up an, das EHC München, und es war ja unisono und das steht oder stand ja auch noch dann eben bis in den Februar rein, da fehlt noch ein gescheiter Verteidiger. Irgendwas passt nicht mit dieser Verteidigung. Also vom Papier her schaut diese Verteidigung nicht gut genug aus und nicht vollständig.
Ja, gut, da spielt natürlich auch noch die Geschichte um Yannick Seidenberg rein, wobei... Ja,
das war ja schon vor, das ist ein Spot.
Man hat super dann sehr, sehr viel, also ich glaube nicht, dass das geplant war, dass man super so oft einsetzt. Der hätte sich wahrscheinlich mit Seidenberg abwechseln sollen auf Position 7 im Line-Up. Aber dadurch ist der in meinen Augen richtig gut geworden und durch die Eiszeit richtig angekommen in der DEL. Ja. Und ja.
Wobei ich sagen muss, gut, ja, Appendino hatten wir auch noch in einigen Spielen mit dabei.
Es gab viele Wechsel hinten. Stan Fischer war auch da, der mir auch sehr gut gefallen hat in den 3 Spielen, die er gemacht hat. Ein Daubner ist in der Verteidigung gewachsen. Also im Gegensatz zu letztem Jahr nochmal einen Schritt nach vorne, was er verteidigungsmäßig drauf hatte. Ein Ryan McKiernan, den der Ekel am Anfang des Jahres als Königstransfer betitelt hat.
Ich im Übrigen auch. Seine Zeit kommt. Bei Ryan McKiernan bin ich mir immer noch ziemlich sicher, weil das war bei Berlin, ist er auch erst in den Playoffs zum Superspieler geworden und in der Champions Hockey League dann ja auch. Und also das wird schon...
Da warte ich. Ich warte noch drauf.
3.
Ich lasse... Ja, ist schon Jahre her. Ja, ich lasse mich noch überraschen von Ryan McKiernan, so stabil und so großartig sehe ich ihn oder habe ich ihn jetzt nicht gesehen dieses Jahr.
Nee, ich glaube, also wir haben ihn ja deswegen und auch ich habe ihn auch als Statement-Transfer vor allem bezeichnet, mein Champions-League-Sieger, deutscher Meister mit Berlin, und da haben wir seine Performance ja auch noch so ein bisschen im Hinterkopf. Und da muss ich tatsächlich auch zustimmen, in der Hauptrunde habe ich das von ihm noch nicht gesehen. Und dann meine ich jetzt noch nicht mal die Punkte, die er gemacht hat, die auch von seinen letzten DL-Jahren weniger geworden sind. Ist immer ein bisschen schwierig, bei Verteidiger mit Punkten zu argumentieren. Ja. Aber es ist tatsächlich so stabil, wie man ihn erwartet hat, wie man ihn als Name bekommen hat, fand ich ihn jetzt in der Hauptrunde auch nicht. Das
glaube ich, ich fand ihn auch, als er bei Berlin gespielt hat, in der Hauptrunde nicht so stabil oder das Ding. Da hat er halt einfach gezeigt, dass er ein Playoff-Spieler ist bei Berlin und eben auch das Finale Rückle, er ist ein Playoff. Wenn es drum geht, also wenn es wirklich um was geht, glaube ich, dass der nochmal ein ganz anderes, also ja, so in der Liga, so, ja gut, das ist jetzt ein Spiel, da spielen wir alle miteinander, aber ich glaube, dass er einer von den Spielern ist, wirklich der für sich merkt, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem ich persönlich was tun muss oder den Schritt mehr mache und ihn dann auch geht und tut und nicht schaut, als müssten wir alle, sondern einer, der es dann wirklich auch selber aufs Schlägerblatt nimmt und sagt, ich gehe jetzt.
Allerdings wissen wir auch bei Ausländerlizenzspielern beim EHC, die brauchen immer ein Jahr, um sich zu akklimatisieren. Hat man jetzt bei Blum auch gesehen, hat man bei, ja, einigen gesehen, die mit dieser Spielweise noch nicht so vertraut waren, dass es einfach oftmals ein Jahr braucht. Und gerade als Verteidiger ist beim EHC halt auch eine andere Rolle als bei anderen Vereinen.
Wen ich im Vergleich jetzt zur Vergangenheit da noch ein bisschen mit rausziehen möchte, ist Redmond aus dem großen Ding, dass er ja wirklich eigentlich in den letzten zwei Jahren gesagt, ja, Redmond voll. Sackhammer, einen raushauen, Offensivverteidiger vom Allerfeinsten. Aber bei Redmond hat man halt in der Vergangenheit auch gemerkt, wenn die Scheibe weg ist, ist die Scheibe weg. Und dieses Jahr Saison plus 26. Also das ist, und er hat, also plus 26, Und er hat trotzdem genauso gut oder vielleicht nur ein bisschen besser gescored wie jetzt davor. Also es ist er ist so, ja, jeder kennt ihn und ich glaube, es ist schon so ein Spieler, auf den auch jeder schaut. Und auch wenn du zum Saisonstart schaust, die Kommentatoren, die waren alle sehr auf Redmond fixiert. Aber ich glaube, er hat auch mit Blum zusammen nochmal so einen Megaschritt diese Saison gemacht.
Offensiv.
Nein, defensiv finde ich, dass er einen besseren Schritt.
Also, ist wirklich sehr witzig, ja. weil Redmond ist finde ich, dass er dieses Jahr eine schlechtere Runde gespielt hat als letztes Jahr. Also nicht nur von seinen Punkten, wenn ich mir das anschaue, sondern auch, wie du sagst, wenn die Scheibe weg ist, ist sie weg. Und Zach hat man ja eigentlich immer so. Es ist im Prinzip ein vierter Stürmer, der da auf dem Eis steht. Und warum ist er so beliebt? Ja, weil er ja auch Zach Hammer, weil er einfach auch die Punkte macht. Aber mir hat dieses Jahr in der Rückwärtsbewegung tatsächlich bei ihm auch einiges nicht gefallen, muss ich sagen.
Also wie gesagt, also bei mir
täuscht mich da der Eindruck, aber
bei mir kam es positiv rüber. Also ich erkläre es damit, dass er dieses Jahr defensiv schon öfters weiter hinten war. Letztes Jahr ist er defensiv sehr gut aufgefallen, weil er seinen Böcken immer sehr schnell hinterhergelaufen ist und viel mit Skating wieder gut gemacht hat. Aber ich hatte das Gefühl, dass er dieses Jahr weniger Fehler gemacht hat. Und wenn irgendwas auf dem Eis passiert ist, dass er mit dem Kopf schon defensiver ein bisschen unterwegs war.
Ich glaube, es kommt auch auf die Spielsituationen an, ne? In die der ERC war. Und weite Teile der Saison hatte man halt einfach den absolut heftigen offensiven Output, wo er halt auch profitiert hat von. So genau in dieser Phase, wo wir jetzt wahrscheinlich auch gleich reden werden, über ab Mannheim bis jetzt zuletzt, da war er auch schon einer derjenigen, wo ich sage, da hat man es schon ein bisschen gesehen. Robin, wie siehst du es denn?
Bei Redmond
scheiden sich
die Geister eben zwischen offensiver und defensiver Aufgaben. Und also dieses Jahr, okay, er ist mitgelaufen. Ich sehe ihn nicht so herausragend, aber er hat einen soliden Job gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Außer eben, dass die Plus-Minus-Statistik sehr gut war, weil er immer gut auf dem Eis stand, wenn es eben geklingelt hat. Aber ist jetzt für mich jetzt nicht so herauszuheben, da habe ich in der Verteidigung eher andere.
Blum.
Ein Blum, der zum Assist-Monster wird für Elis. Ein Schuber, der in diesem Jahr einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Ein Daubner, der in der Verteidigung endlich, also richtig angekommen ist als Verteidiger. Deswegen schießt er vorne auch keine Tore mehr.
Ich hoffe,
wenn er allein vorm Kasten steht.
Und drei Tore hat er gemacht, der Max.
Ja. Und ein Daryl Boyle, der jetzt gerade in den letzten Spielen der Saison nochmal gezeigt hat, wie, und vor allem bei dem Spiel, wo er nicht gespielt hat, gegen Straubingen nämlich, gezeigt hat, wie wichtig er für diese Defensive dieses Jahr war und ist. Also, was der in Ingolstadt allein mit seinen Poke-Checks, da muss er noch nicht mal mit dem Körper rangehen, aber was er da für Situationen geklärt hat. Also Daryl Boyle für mich in den letzten Spielen jedes Spiel Man of the Match. Ja.
Gebe ich dir recht. Vor allem, wie du sagst, man hat immer gesehen, wie gut er war, aber es war halt,
was fehlt,
auch wenn wir gewonnen haben. Und das ist jetzt, ich möchte eigentlich keinen Spieler zu negativ rüberkommen lassen, jetzt in diesem Hauptrundenabschluss.
Nee, absolut. Wir sind Erster.
Genau, deswegen ist es jetzt keine negative, oder es ist nicht Ding, aber man hat es gemerkt, als er halt rausrotiert ist jetzt am Schluss, man hat es wirklich in der Defensive gemerkt und ein Conny Abelshaus ist ja trotzdem ein guter Verteidiger und ein guter Deutscher, wenn er rein rotiert. Aber defensiv war das um Daryl Boyle rum, das ist halt wirklich.
Also man hat ja jetzt durch Johansson die letzten sieben Spiele immer schön einen rausgelassen und eben bei Boyle das letzte Spiel ist er eben rausrotiert. Und das Spiel gegen, also das war ein Hühnerhaufen hinten, das war eben so ein Zeitsprung in die ersten Spiele der Saison. Und von daher, Daryl Boyle kann man unsung Hero und das schon seit 10 Jahren beim ERC.
Ja, wir singen ja viel. Also, ja, weiß ich nicht. Dafür heben wir ihn schon auch oft genug auch mit raus. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, da die Spieler auch irgendwo mit rauszuheben. Aber für mich als Verteidiger-Fan ist das sowieso immer, ich habe da eher mal einen anderen Blick vielleicht nochmal drauf.
Ein guter Verteidiger ist, der nicht auffällt,
ja,
ne?
Ja, genau.
Und von dem her...
Wobei Boyle fällt schon auf, aber jetzt auch positiv.
Ja, meistens fällt ein Verteidiger dann auf, wenn er Wähler macht. So, wenn man so hinguckt.
Ja.
Natürlich bei unseren geschulten Augen ist es natürlich extrem anders, aber das ist natürlich klar. Also über Daryl Boyle brauchen wir, glaube ich, also das ist die Konstante in der Verteidigung und kann mich da euch nur anschließen. Also der hält das da hinten gut zusammen. Und in einer beruhigten Art, ne? Es ist ja nie so, dass das jetzt einer ist, der Checks ausfährt ohne Ende und auch unfair spielt. Ja. Das ist einfach, deswegen fällt er halt auch nicht auf, weil er halt da ist.
Er ist halt einfach, und da bleibe ich dabei, jetzt haben wir wieder viele Spiele gesehen und in den letzten Dingen, er ist für mich einfach der beste Defensivverteidiger, den diese Liga hat, fertig. Also,
agree.
Gibt viele andere, aber Daryl Boyle ist der beste Defensivverteidiger in dieser Liga und das trotz seines, ich sage jetzt mal für Eishockeyspieler, höheren Alters.
Ja.
Bleibe ich dabei.
Ja, und auch die Statur ist jetzt nicht einer, der da halt als Abrissbirne durchfährt, sondern mit, ich schaue gerade nach, 1,85 und 85 Kilo, das ist jetzt, sage ich mal, Durchschnitt.
Top-Athlet.
Das ist etwas, was jetzt zum Beispiel einem anderen Abwehrspieler, der leider den Sprung wahrscheinlich beim IHC nicht schafft oder nicht geschafft hat, einem Appendino, dem fehlt halt komplett die Statur. Der ist am Schläger super, aber dem fehlt halt die Größe und die Masse.
Ja.
Und deswegen glaube ich, um jetzt die Abwehr mal komplett zu machen, Appendino nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr beim IHC.
Ja, vor allem, weil er halt auch aus der U23 rausrutscht und ich sage jetzt mal einem gestandenen und ich sage jetzt mal die U23 stellen, ja, da musst du halt echt schauen, wen du kriegst und irgendwo musst du die Spieler aus der Akademie unterbringen. Mhm. Gut, ja. Wie gesagt, ich hoffe, dass es doch bei Magenta Sport ein Geoblocking gibt, dass es in Arizona nicht so viel zum Schauen gibt.
Mit Maxi?
Ja.
Weil
sonst ist er weg.
Der braucht bitte eine Fußfessel. Haben wir schon über die geilste Sau im EHC-Trikot gesprochen?
Ja, hat der Robin kurz angesprochen.
Ja, oder? Kurz, aber nicht. Also für okay. Meinen Geschmack nicht ausreichend genug.
Nicht ruhmreich genug?
Nein, nicht ruhmreich. Also das ist wirklich... wir müssen über Daubner einfach reden. Also ich will auch über Daubner reden, weil Daubner in diesem EHC-Team, ich wollte schon fast sagen, so neben Kasten, aber Kasten hatte dann irgendwo so diesen Sprung geschafft, wenigstens so ins B-Team der Nationalmannschaft oder so in den
erweiterten Rollenspieler.
Ja, in den erweiterten
als Rollenspieler in der vierten Reihe.
Da wirklich mit drin zu sein. Aber jetzt mal ernsthaft, wenn irgendjemand von extern auf den Kader schaut, der schaut, ja gut, Daubner kennt man nicht. Weder für die Nationalmannschaft noch, dass er auf dem Scoreboard oft irgendwo auftaucht oder irgendwo.
Ja.
Also ich meine, jede Mannschaft hat so Spieler mit dabei eigentlich, die du wirklich nicht kennst, aber dafür finde ich, dass Daubners Rolle beim EHC zu groß ist und deswegen auch immer wieder irgendwo untergeht und er hat mir Stürmer gefallen und als Verteidiger, er legt halt jedes Jahr nochmal irgendwo eins drauf und...
Ja, wie Robin schon gesagt hat, er ist komplett angekommen. Es ist halt damals so ein bisschen aus der Not raus entstanden. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt schon her ist. 2 Saisons. Ne? Ja. Und ich finde es halt total interessant bei ihm, weil er ist halt so richtig bissig auch. Also man merkt so allein schon die Aktion so hinter dem Tor, wenn er dann in Pucknähe ist, dann geht er schon richtig ab. Und man merkt aber trotzdem noch so seine Stürmervergangenheit, also zumindest bis zum Abschluss. Er kommt ja immer wieder in sehr gute Abschlusspositionen, aber der Abschluss ist es halt dann meistens, der es dann nicht zum Tor führt. Deswegen freuen wir uns beim Radio auch immer, wenn er trifft. Ich meine, drei Tore.
Hatten wir das Spiel gegen Nürnberg, wo er, glaube ich, viermal allein vorm Tor stand? Nee, aber
ich weiß genau, was du meinst. Ja, genau das. Also er ist schon irgendwie ein Phänomen, ne? Und irgendwie einerseits ruhig, lässig, aber wenn dann die Scheibe irgendwie in seiner Nähe ist, ist er auch schnell da.
Ja. Ja, und er hat halt auch keine Angst, einen Schuss zu blocken. Also deswegen, glaube ich, ist er auch von Jackson hoch in den Verteidiger-Rankings drinnen.
Ja. Gut. Dann haben wir jetzt über die meisten recht gut gesprochen. Gut, wir hatten noch 7 Spiele. Ruckdeschel hat einen guten Eindruck hinterlassen.
Alle, die kamen.
Alle, die Fischer sind.
Fischer war super, hat in seinem ersten Spiel gleich den hammergeilen Assist gespielt, hinterm Tor, quer.
Ja.
Also.
Ja. Genau. Van der Linde auch ein Spiel, war ja noch dabei, als er auf Kaufbeuren gekommen zum Ausprobieren, durfte dann U20 spielen, Weltmeisterschaft, ganz gut. Und dann am Ende, ich möchte denen jetzt, weil wir von der Zeit her auch schon den Spielern, die jetzt nicht so Einfluss genommen haben auf die Saison, auch nicht Ding, aber dann möchte ich dann doch nochmal auf einen zurückkommen, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob jetzt Eishockey wirklich das ist, was er am allerbesten kann. Also er macht das sehr gut. Aber wir haben ja dann noch so einen Eiskunstläufer in die Mannschaft reinbekommen. Emil Johansson. Also,
ich dachte schon, in welche Straße biegst du denn jetzt?
Ja, aber er hat die richtige Ausfahrt
noch bekommen. Ja, also, krass, oder? Also, man muss natürlich sagen, man weiß, er ist nächstes Jahr schon unter Vertrag.
Ja.
Und man muss da schon bei dieser Verpflichtung, wenn man die jetzt so gesehen hat, muss man schon ein Fragezeichen setzen. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, dass du noch einen Verteidiger gebraucht hast, dass du jetzt einen Verteidiger holst, jetzt mal unabhängig von der Person oder von dem Spieler, den du holst, der schon im September, August in einem anderen Team unter Vertrag steht. Ja. Ob das dann der Spieler ist, der dir hilft, kann man schon mit einem Fragezeichen versehen. Dann haben wir ihn spielen gesehen und das ist ja ein Eiskunstläufer, also im positiven Sinne, dass der skatet, ja, das ist ja brutal. Also das hat, muss ich fast schon sagen, in der Liga ist es schon seltenheitswert.
Ja. Hm. Das erste Spiel war in Ingolstadt, das habe ich ja kommentiert und man hat schon gesehen, okay, schlittschuhtechnisch wunderbar, das Spielsystem braucht noch ein bisschen. Wenn er nicht wusste, wohin mit dem Puck, dann hat er zu Daryl Boyle gegeben. Der hat dann schon gewusst, was passiert. Jetzt so die letzten, also seit dem Ingolstadt-Spiel war er sehr, sehr hoch bei mir. Und dann ging es aber so die letzten Spiele immer so ein bisschen nach unten. Jetzt das letzte Spiel gegen Straubingen war er ähnlich wirr wie alle anderen in der Abwehr.
Einen Fehler gemacht zum Gegentor der Tigers.
Hat sich da anstecken lassen, wobei es ging halt auch um nichts mehr. Aber schlittschuhtechnisch wunderbar. Du musst
redet weiter, ich muss mal kurz schauen, der Schweinsbraten hat Durst.
Der ist wichtig heute. Er ist jetzt nicht der körperlich große Spieler, den man eigentlich am Anfang der Saison vermisst hat. Mit 1,82. Also er ist kleiner als Boyle, nach der Statistik her schwerer als Boyle. Aber man hat ja eher so einen Oli vermisst, einen Smaby vermisst. Also von der Statur her einen, der den Slot freiräumt. Und das hat man gegen Straubingen gesehen, das ist jetzt nicht sein Job.
Ja, stellt sich generell die Frage, ob das jetzt noch so gewollt ist in dem Team. Also das ist ja auch immer so eine Ansichtssache oder eine taktische Sache, was für einen Verteidiger du haben willst. Also da wird sich's, glaube ich, auch in den Playoffs zeigen.
Klar, man hat jetzt einen spielerisch guten oder läuferisch guten Verteidiger mehr geholt. Die körperliche Komponente hat man dieses Jahr, und man sieht es ja auch zu Recht, eher vernachlässigt.
Ja.
Also bisher hat man ja trotzdem alles richtig gemacht.
Ja. Ja, aber wir wissen alle, in den Playoffs, da geht es dann halt körperlich dann schon ein bisschen mehr zur Sache. Ich glaube, das Spiel am Freitag gegen die Tigers war da schon so ein bisschen, so ein bisschen Beta-Version von den Playoffs, von dem her. Und wenn man dann gegen ein Team spielt, die körperlich dagegen halten, was sie ja gemacht haben, ja, ob man das alles mit Technik lösen kann, weiß ich nicht.
Ja, das werden wir dann sehen. Also ich sehe jetzt im Lineup immer noch keinen, der da vor Niederberg. Ja, ja, jetzt hat mich diese Konferenz heute schon mit dem Ehelechner so oft.
Jetzt haben wolltest wir plötzlich, du Niederlechner?
Okay. Ich wollte Niederlechner sagen. Niederberg, also von Niederberger den Slot freiräumen werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen, aber vielleicht brauchen wir das auch nicht, weil wir einfach weiterhin sehr, sehr viel Zeit im gegnerischen Drittel verbrauchen und gebrauchen und somit den anderen gar keinen Grund geben, sich da aufzubauen von Niederberger.
Wie findest du ihn denn, Sebi, neben seiner Schlittschuhfähigkeiten?
Wen?
Johansson, wir sind immer
seid
noch...
Seid ihr immer noch bei
Johansson? Ja, natürlich.
Wir haben auf dich gewartet. Wir wollten doch gar nicht so viel Zeit... Ne. Ich weiß es, also ich hätte mir eigentlich so einen Wandschrank erwartet. Noch
ja, haben wir gerade gesagt. Ja,
ich habe es leider nicht. Also ich war...
Ich
hätte mir eher noch was Großes, Stabiles erwartet. Gerade wenn man drauf schaut, ob in den Playoffs noch Teams kommen wie Köln oder Mannheim, wo einem ja durchaus auch mal viel Körper entgegengestellt werden. Ja, auch er ist schnell, er kann das Spiel von hinten aufbauen, wenn er ein bisschen drin ist, dass nach 6 Spielen noch nicht 1,5 Jahre Erfahrung mit dem Jackson-System da sind, ja, richtig. Man hat gesehen, er ist auch schnell wieder hinten mit dabei, wenn irgendwo ein Fehler passiert. Von dem her, er passt schon ganz gut ins RB-System oder ins Jackson-System, passt er schon sehr gut rein. Wie gesagt, also eine Augenweide beim Schlittschuhfahren zuzuschauen, das ist halt, also ich meine, man gibt halt hier der zahlenden Kundschaft nochmal einen anderen Grund, was Schönes zu sehen. Nein, es ist voll, ich meine das wirklich voll positiv.
Ja, ja.
Also es ist wirklich, wie du gesagt hast, man sieht das nicht oft in der DEL, dass jemand so gut Schlittschuh fahren kann.
Das siehst du auf den ersten Metern halt schon, allein wie er wendet. Das ist es.
Und von dem her, ja.
Ist es ein Upgrade, glaubst du? Ist er ein Upgrade für die EHC-Abwehr?
Ja, aber nicht so stark, wie viele meinen, weil er glaube ich, eine Rolle spielt, die viele andere, also er kann relativ gut, wenn Ausfälle sind, jemand anders ersetzen, vom Skating her und vom Spielverständnis her. Aber es bleibt trotzdem noch die Rolle des großen, schweren Brechers, oder ich übertreibe jetzt mal.
Ja, wir wissen ja, was du meinst.
Also er ist trotzdem kein Kies Oli. So.
Wir hatten auch vorher jetzt gerade das Thema, brauchst du so jemanden für dieses Team überhaupt? Rein von der taktischen Denke her. Das ist natürlich auch immer eine taktische Ausrichtung, wie du spielen möchtest. Willst du da so einen Schrank hinten drin noch haben?
Es hat
natürlich seine Vorteile, yeah, ne? mit dem Aufräumen, aber ist das wirklich das, was Jackson will?
Es ist für mich...
Dieses Jahr nicht.
Gott will Jackson sich selbst. Also es ist... Es ist halt die Frage, ganz einfach, die man so als Fan hätte man halt immer ganz gerne, dass die Mannschaft auf alles eine Antwort hat, was auf dem Eis passiert. Und das ist für mich weiter immer so dieser Zwiespalt innerlich. Klar, hättest du gerne, wenn Mannheim kommt oder wenn dir Köln auf den Sack geht, dass du halt dann einen Spieler drauf hast, der dem anderen genauso auf den Sack geht oder der den halt auch mal mit in die Bande nimmt oder der den halt auch mal. Aber im zweiten dreimal tief durchatmen und dann denkt man wieder drüber nach und dann sind wir wieder bei dem, was einem ja auch die Spieler beim EHC immer erzählen oder was die ganze, oder was dir in guten Sportmannschaften immer erzählt wird. Du willst eigentlich ja nicht in die Situation kommen, dass du auf den anderen reagieren möchtest. Du möchtest den anderen in die Situation bringen, dass er auf dich reagiert. Und von dem her...
Was ja ein Kern des Jackson-Systems ist.
Genau. Und von dem her bin ich auch an der Stelle zwiegespalten. Klar, für einen Zuschauer ist es ganz, ganz schön und Ding, wenn du jemanden hast, der da dagegen halten kann, der dem Gegenspieler auch mal eine... das Stoppschild mal ins Gesicht hält, wenn er vorbeifährt. Aber grundsätzlich ist eine Verstärkung des, oder eine Stärkung des Systems, damit wir noch besser das spielen können, was wir wollen, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, die erfolgreichere. Und deswegen, ja, es ist ein Upgrade und deswegen soll er bleiben. Lang drum herum geredet.
Gut. Dann haben wir die Verteidiger abgeschlossen, die man...
Jetzt haben wir noch 10 Minuten für den Sturm. Komm, wir haben gerade alles
getroffen. Wir haben die Torhüter noch gar nicht.
Ja gut, wir haben Niederberger, das war doch von vornherein klar eigentlich. Also,
ja, haben... Niederberger oft um einen Shoot, um zu Nullspiel gebracht, weil es dann doch einmal geklingelt hat des Öfteren.
Ja.
Ansonsten mit einem Schnitt von 2,17 Gegentoren. Torhüter, glaube ich, mit dem besten Gegentorschnitt in der DL.
Ja. Bei 38 Spielen.
Bei 38 Spielen. 15 Spiele aus den Birken mit 2,3. Jetzt auch nicht viel schlechter vom Gegentorschnitt her.
Okay.
Und Alavena mit 5 Spielen und 1,7er Schnitt. Hat er die ersten wie viele Spiele kein Tor gefangen?
Ja.
Also hat gezeigt, dass er auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft ist. Ob es beim EHC ist, mal schauen. Aber
fangen wir an, 3, 2, 1, fangen wir mal kurz mit einem kurzen Ding. Alavena, mich hat er extrem überrascht.
Ja.
Ja.
Also, dass ein junger Spieler mal reinkommt und das erste Spiel gleich, weil die komplette Mannschaft extrem vorsichtig ist und aufpasst, zu Null spielt, haben wir relativ häufig auch bei anderen Teams. Also es ist eine relativ häufige Konstellation, dass ein junger Torhüter, der reinkommt, egal bei welchem Team, sehr wenig Gegentore im ersten Spiel kassiert. Sind wir uns, glaube ich, weil da die komplette Mannschaft...
Siehe Straubingen letztes Jahr.
Oder Iserlohn vor zwei. Also, dass die extrem vorsichtig spielen und denken, ja, aber wie gesagt, bei 5 Spielen sehr solider Eindruck. Mhm. War super. Also,
auch von seinem Torwartspiel her wunderbar. Da sieht man die Raaf-Schule in der Akademie.
Hat er sich den Posten des Backups von Nummer 2, wo wir jetzt gleich hinkommen, erarbeitet?
Ja. Bei 5 Spielen. Ja. Einfach mal nur in den Raum.
Da können wir jetzt auf Position 2 auch gehen.
Genau,
aus den Birken. Die Frage ist, wenn jetzt aus den Birken aufhört oder wechselt, dann kommen 15 Spiele ungefähr dazu. Dann ist er bei 20 Spielen in der Saison.
Ja.
Trauen wir ihm bei 20 Spielen die gleiche Leistung zu? Ich glaube ja.
Ja.
Die Anlage hat er. Mhm. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Gegentorschnitt unter 2...
Nein, das nicht.
Also diese Zahlen muss man natürlich schon in Relation zu den Spielen sehen.
Ich gehe jetzt komplett von den Zahlen weg.
Ja, ja.
Ich gehe jetzt nur...
Nur von seinem
Spiel. Du hast ihn 5x 60 Minuten gesehen, von dem, was er gezeigt hat.
Ja, also von dem Gezeigten von den 5 Spielen absolut.
Ja.
Also, um wieder zu den Zahlen hinzukommen, er hat auch eine Save Percentage von knapp 94%.
Naja.
Und die ist höher als bei Niederberger und aus den Birken. Also,
ja,
es sind nicht nur die Gegentore, es sind auch die Save Percentage. Und ich sehe ihn auf jeden Fall als Backup nächstes Jahr beim EHC und auch vielleicht die nächsten Jahre hinter Niederberger, wäre ich voll auf zufrieden.
Ich glaube, das kann er sich selber auch mehr oder weniger aussuchen.
Und dann hat man ja noch Torhüter, die man jetzt vielleicht nicht in der EHC-Organisation hat, aber die mal da waren. Ein Quapp, ein Bugel, die gerade in der Weltgeschichte und in der Provinz umherlaufen und da auch ihre DEL und sonstigen Meriten holen. Also auf der Torhüterposition sehe ich beim EHC die nächsten Jahre keinerlei Probleme.
Austin Birken hat euch auch so überrascht wie mich?
In welcher Hinsicht?
Positiv. Nee, positiv. Also ich fand ihn echt stark. Also ich glaube, dass das, was wir von den letzten Saison mitgenommen haben als Niederberg, als wir jedenfalls behauptet haben, eine gute Konkurrenz auf der Torhüterposition tut ihm gut.
War ja immer schon so.
Ja, glaube ich.
Ich glaube auch, es gab ja mal kurzzeitig die Gerüchte, kurz vor Weihnachten, dass Austin Birken den IHC schon während der Saison verlässt, Richtung grün gekleidete Spieler im
Richtung Rosenheim, ja, die waren ja auf der Suche, die waren mir jetzt ja auch zugeschlagen nochmal zwischendurch, haben für Drittliga-Verhältnisse einen ordentlichen Transfer dann hingelegt. Also ich meine, die haben gesucht, die wollten haben, die haben Kolatz nicht vertraut, glaube ich. Vom Großen und Ganzen die Aussage der Rosenheim, man vertraut eher München nicht, ob sie Kolatz nicht für die Playoffs abziehen, halte ich jetzt eher für hanebüchen. Weil
ja. Schon, was wir jetzt die letzten 10 Minuten gesprochen haben, ja, auch genau. An einer Anzahl warum, der guten warum, Torhüter, ist das ja absolut.
Warum sollten wir das auch tun?
Aber seit diese Gerüchte und dann sich die gelegt haben, aus den Birken auch deutlich stärker geworden wieder.
Ja.
Jo. Und dann gehen wir ins Prunkstück der diesjährigen Saison beim IHC. Und auch der letzten Jahre.
Ja, da fällt es mir halt schwer, so richtig, richtig positiv, freudig, partystimmungsmäßig zu eskalieren, weil das ist. Niederberger war top, war super, hat uns viele Spiele gerettet, hat uns viele Punkte geholt, war Ding. Aber so im Endeffekt war es halt so eine Geschichte von wegen, okay, gut, das haben wir halt jetzt auch. Also im Endeffekt war das ja auch die Erwartungshaltung nach den letzten 2 Jahren, dass wir den Torhüter kriegen, der das genau auch macht. Und deswegen finde ich es auf der einen Seite schade für mich auch selber, weil ich das vielleicht auch gar nicht so feiern kann, was er wirklich gezeigt hat. Im Tor, weil halt die Erwartungshaltung schon so dermaßen hoch war, dass.
Ja, aber er hat sie auch bestätigt. Also,
genau, er hat es bestätigt, aber Niederberger war irgendwie immer so an dem Punkt, auch für mich persönlich, er hätte mich eigentlich nur negativ überraschen können. Und das hat er nicht gemacht und dann ist er halt irgendwo im Erwartungsding, aber eigentlich müsst man ihn loben. Das müsst ihr jetzt machen.
Ja, wir loben ihn, oder? Also, ja. Ich meine, das ist. Haben wir schon. Also es ist Fakt, ohne Niederberger, vor allem in dieser letzteren Phase, hätte der ERC definitiv weniger Punkte geholt, als er geholt hat, weil man sich meiner Meinung nach sehr auf ihn verlassen hat, auch innen. Und ja, also alle Erwartungen im Prinzip bestätigt. Also ich sehe da auch überhaupt gar kein Problem im ERC-Tor. Niederberger, feste Konstante. Und es ist halt. Auch jetzt am Freitag gegen Straubing, das ist einfach, die hätten da schon einige Tore schießen können, wenn er dann nicht gesagt hätte, nö.
Und wie gesagt, am Anfang, bevor wir den Torhüter-Block gemacht oder angefangen haben, man hat ihn dieses Jahr leider von Seiten der Verteidigung doch das ein oder andere Mal um ein 0-0-Spiel leider gebracht.
Ja. So sind es nur 3.
So sind es nur 3 geworden, ansonsten wäre weit, weit vorne gewesen, also ich weiß nicht, wie viele Spiele man nur ein Gegentor bekommen hat, was total unnütz oder unnötig war.
Ja.
Was dann auch im letzten Drittel irgendwann beim Stand von 4-0 oder so passiert ist, wo man dann ja, ihm einfach dieses 0-0-Spiel geklaut hat. Aber Prunkstück dieses Jahr, 205 Tore, der Sturm.
Wir haben jetzt so eine halbe Stunde für den Sturm.
Das kriegen wir hin.
Das kriegen wir, glaube ich, hin, ja.
Ja, auch da, es wurde viel rumruschiert, muss man sagen, dieses Jahr. Es haben viele Spieler das ein oder andere Mal eine Pause bekommen. Jetzt die letzten Spiele war die Sousa zum Beispiel nicht dabei.
Ich hoffe schon, dass er irgendwo Ende Viertelfinale wieder eingreifen
kann. Ja, also verletzungsbedingt auf Street, oft nicht dabei. Smith, der hin und wieder nicht gespielt hat. Parks, der lange verletzt war am Anfang und erst reinkommen musste. Also
der man eigentlich hat, immer noch dabei ist, muss man.
Der immer noch reinkommt.
Ja.
Und das hat man aber auch wieder recht gut kompensieren können durch eben die tolle Akademiearbeit.
Ja, der Kader, also vor allem offensiv, das haben wir auch schon vor der Saison festgestellt, ist so tief. Wir hatten ja schon mal so, ja mal die Reihen zusammengestellt, auch vor der Saison, und du hast ja gar nicht alle Spieler untergebracht, deswegen und hat er fast schon, ist er fast schon davon ausgegangen, dass mindestens ein, zwei wegen Verletzungen fehlen oder die du halt rausrotieren musst, um diese Breite an Qualitätsspielern noch mit unterzubringen. Und dann hast du natürlich noch die von der Akademie, die sich einfügen, als ob sie noch nie was anderes gemacht hätten, als in dieser Mannschaft zu spielen. Das ist schon sehr beeindruckend.
Die dann aber auch wissen, dass sie eben nur zwei, drei Spiele da sind und aber auch hervorragend mitspielen.
Ja.
Ein Zimmermann, der jetzt seit 2 oder 3 Jahren schon immer wieder reingeworfen wird und auch als kleine Abrissbirne, sage ich immer vorne, jeden Bandenkampf mitgeht, auch trotz seiner Statur. Dann hast du natürlich einen Lutz und einen Oswald, die auf dem aufsteigenden Ast sind. Und diese ganzen Akademiespieler, die nur 1, 2 Spiele da waren. Ja, ist jedes Jahr wieder schön zu sehen, dass da was nachkommt.
Ja, och, nehm mal, wie du sagst, nehm mal Kräning. Wir haben noch die Gebrüder Heigl in der Hinterhand. Also
da kommt auf jeden Fall was drin. Wer war für euch denn der Aufsteiger des Jahres im Sturm?
Oh.
Ich habe da einen ganz, ganz großen Favoriten. Aber ich lasse erstmal euch reden.
Oh, es macht es halt schwierig.
Das ist super schwierig.
Es ist schwierig, weil auf den ersten Blick spielt halt Elis ein Jahr nach dem anderen seine, also jedes Mal, wenn du sagst, so jetzt hat Elis seine beste Saison und dann kommt das nächste und dann nächste, also das gibt es ja einfach gar nicht. Philipp, von dem, die ich es nicht höre, Philipp Wawrycka. Also ich gehe jetzt nur vom Aufsteiger gehe ich jetzt vom Erwartungslevel hin von dem, was ich erwartet habe vor der Saison und was er spielt. Und dann ist für mich der Aufsteiger oder der sich richtig rein, Philipp Wawrycka.
Sehr gut. Hätte ich auch gesagt.
Ja, den Namen hätte ich auch in der Hinterhand gehabt. Gibt für mich da, also wenn man Aufsteiger so definiert, wie du das jetzt gerade gemacht hast, da gibt es nur einen und das ist Wawrycka. Also auch da.
Kriegt jetzt in den letzten Spielen immer mehr Verantwortung in Unterzahl auch, ja, auf dem Eis.
Also,
Pascal und ich haben beim Düsseldorf-Spiel auf die Statistik geschaut und waren komplett überrascht. Der Spieler, der am meisten Zeit in Unterzahl auf dem Eis war, bis zum zweiten Drittel, bis Ende zweiten Drittels, war Philipp Wawrycka.
Ja.
Also,
und dann gefolgt, also wirklich dicht gefolgt, dahinter ist es für mich Patrick Hager. Und wenn wir jetzt vom Aufsteiger weggehen zu dem, der für mich wirklich, also für mich war Patrick Hager, und das hätte ich auch vor der Saison oder aus den letzten Jahren nicht erwartet, ist für mich Patrick Hager der wichtigste Spieler momentan in dieser Mannschaft mit dazu. Weil er momentan einfach dieses C, und das haben wir gesagt, im letzten Jahr, oder das hat man in den ersten Spielen dieser Saison, irgendwas ist anders, er lebt es richtig. Also man merkt mittlerweile, dass er nicht nur das C auf der Brust hat, sondern dass er der Captain dieser Mannschaft ist. Durch sein Spiel, durch sein Auftreten, durch sein Ding. Er selber redet ja oft davon, ja, er hat jetzt die letzten Jahre eine andere Rolle, auch mit den Jungen und Dingen. Aber nein, egal, wenn der aufs Eis fährt und wenn er da steht, es ist eine andere Aura. Und ich glaube, Patrick Hager ist jetzt an der Stelle angekommen,
wo sie ihn vor Jahren gesehen haben.
Und das, ja, vielleicht auch nochmal einen Daumen hoch an die Organisation, an Don Jackson, an Christian Winkler, wer auch immer da immer wieder mitspricht. Aber Patrick Hager, diese Saison ist...
Ich habe
ganz anders. Es ist wirklich, es ist ein komplett anderer Patrick Hager, wie man ihn so von der Tribüne aus den letzten Jahren her kennt. Und es ist beeindruckend. Und manchmal denkt man wirklich von wegen, was der rauszieht momentan. Dann gibt er Druck, dann ist er wieder hinten, dann ist er wieder beim Checken. Und wenn es sein muss, dann denkt man, irgendjemand sitzt noch im Publikum und hat den Xbox-Controller in der Hand und macht hier gerade hier dreimal Dreieck, viermal hinten, zweimal. Also richtiger Zocker auch. Also es ist
Ich habe es dieses Jahr oft kommentiert mit Hager macht Captain's Work. Ja. Und er ist der Aggressive Leader dieses Jahr und er zeigt, dass er, wenn es auch um den Schutz der Jungen geht, dass er da ist. Ja. Da schickt er keinen Parks oder so vor, sondern wenn einer den Lutz checkt oder den Oswald, dann ist beim nächsten Shift ist der Patrick Hager da und zeigt, dass das nicht geht. Ja. Und das hat er die letzten Jahre nicht gemacht und dieses Jahr Respekt von mir an Patrick Hager, ich habe ihn immer sehr
kritisiert.
dieses Jahr Patrick Hager, wunderbar.
Er hat, finde ich, so diese Transformation von Spieler, Kapitän richtig gut jetzt geschafft. Es hat halt ein bisschen gedauert. Ich sehe das genauso wie ihr, dass man in den letzten Jahren schon öfter mal so sich gefragt hat, okay, Kapitän, haben wir auch schon öfters mal besprochen, aber dieses Jahr, er hat so die Balance gefunden. Ich kann mich auch an Spiele letzte Saison erinnern, wo wirklich sehr blöde Strafen gezogen wurden von ihm, die sind halt jetzt, also vor allem so vor Spielende, da kann ich mich aber einige noch erinnern, die sind jetzt nicht mehr da und das hat er sehr gut, da hat er eine sehr gute Balance gefunden, finde ich, und da stimme ich euch zu. Das ist wirklich, er ist im Prinzip auch schon ein Upgrade, so im Teamgefüge, das, was man so mitbekommt. Zu sich selbst und zum Team. Ich meine, wir wissen ja nicht, wie es innerhalb der Kabine aussieht, wie da die Ansprachen sind. Aber dieses Jahr, schon seit Anfang der Saison, ist es ein ganz anderer Patrick Hager.
Mhm. Und deswegen sage ich, ja, wenn wir jetzt auch drüber reden, das soll ja niemanden runterstufen oder diskreditieren. Es ist ja immer noch, die anderen Spieler haben ja alle besser oder so performt, wie man es erwartet hat von ihnen im Großen und Ganzen. Willst du mir jetzt sagen, stopp, du hast da noch jemanden oder willst du mir mit den zwei Fingern die Elf schon signalisieren? Es ist...
Er hat sich doppelt gemeldet, ja, muss man nicht unterscheiden. Ja.
Nein, aber es... Aber
wir reden es hier auf so, es, allerhöchsten Niveau, wir sind Erster.
Genau, ja, und dann habe ich jetzt auch noch vergessen, einen Andi Eder, der ja wirklich gerade auch zum Anfang der Saison gezeigt hat, dass er jetzt wirklich, dass es wirklich allen zeigen möchte, dass er nicht nur in dieses Top-Team der Liga reingehört, also nicht über die Felder tingeln möchte
in der dritten Reihe, sondern dass er vorne
genau, sondern dass er der Spieler, das hat er gezeigt, hatte eine kurze Schwäche, finde, er hat das richtige Maß an Egoismus auch mit dabei, aus einem anderen Grund, weil wir immer sagen, es wird so oft hin und her gepasst, was ja auch wirklich passiert. Finde ich auch mal ganz gut, dass da Spieler gibt, die sagen, so, jetzt her mit dem Puck und dann mache ich das Ding. Ob er dann drin ist oder nicht, das ist jetzt die andere, aber es tut gut.
Ja, hat genauso viele Tore wie letztes Jahr, hat einen Assist mehr als letztes Jahr. Also ist konstant auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja. Das hätte man vor 4 Jahren, hat man ihm vielleicht ein gutes Talent bescheinigt, aber er hat sich grandios entwickelt und wird mit Sicherheit die nächsten Jahre beim EHC, schauen wir mal, ob er einen Hager beerben kann, also auf jeden Fall eine prägende Rolle einnehmen.
Ich glaube, sogar seinem Bruder, den Tobi, hat man das größere Talent nachgesagt, also noch vor einigen Jahren. Und er ist halt als komplett anderer Spieler zu uns gekommen wieder. Das muss man sagen,
ist nicht mehr zu vergleichen. Lass mal an der Stelle, da würde ich sagen, 2 Jahre sind die, glaube ich, auseinander.
Ja, ja, klar.
Wenn du jetzt schaust, welchen Schritt Tobi Eder bei Düsseldorf gegangen ist und jetzt dann zu Berlin kam, Schau mal.
Ja, ja, also, absolut, also, aber das so, ist ja diese hey, Meinung, genau, die im Vorfeld genau,
aber,
war.
Ja, aber die Meinung kann ja immer noch bestehen, aber ja, dann ja. ist halt mal interessant, was wird aus Tobi Eder. Also wenn Tobi Eder immer noch das größere Talent zugesprungen wird und jetzt auch eben noch diese 2 Jahre hinterherhängt und ja, ja. er eben jetzt den Schritt schon gemacht hat und nochmal gehen, oh, das wird auch nochmal eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also,
ja, absolut, ich meine jetzt nur aus der Sicht, wann er weggegangen ist und da hat ja. man das ja, das hat sie man so...
Ja, es sind aber immer noch auch 2 sehr, sehr andere Spieltypen. Andi Eder, doch der größere, bulligere ja. mit dem Schlagschuss und Tobi Eder, der kleinere, wendigere, der das dann ja. technisch löst. Aber klar, beide Brüder ja. genauso.
So, wir haben wenig Zeit, sind. Lasst uns weggehen okay. von Düsseldorf.
Also genau, gehen wir wieder zurück zu München.
Auch wenn man das nochmal zurück...
Wollen wir bei den deutschen Spielern bleiben im Sturm? Da wäre ein Maxi Kastner, der das 200. Tor dieses Jahr. Ah, der Name macht anscheinend was Positives mit. Maxi Kastner, ja. 200. Tor dieses Jahr für den EHC. Also nicht sein 200. Tor, aber das 200. Mhm. Saisontor erzielt. In Unterzahl ein Arbeitsviech vor dem Herrn.
Na Moment mal, du redest jetzt von einem Arbeitsviech. Jetzt lassen wir uns nochmal dieses 200. Tor nochmal kurz im Ding. Das war zwar schön rausgearbeitet, aber da muss man sagen, der Arbeiter der Technik, also dieser Rückhandschlenzer aus
meinem... Den musst du erstmal so machen.
Ja.
Also,
und wir beide haben es ja kommentiert, Helmut, wir haben es auch ihm mehr als gegönnt. Also wir haben geschaut, wer steht da auf dem Eis und haben gesagt...
Maxi
wäre super, wenn der das machen würde, dem gönnen wir es.
Ja.
Und ja, der, also von seinen Stats her, jedes Jahr solide und was er dann neben seinen Punkten macht, in Unterzahl, ist so unglaublich wichtig.
Es gibt ja auch Sachen außerhalb von Statistiken und das ist halt auch, warum er in der Nationalmannschaft auch immer wieder dabei ist. Er ist da ein Rollenspieler und er ist einer von 3 EHC-Spielern, die man Ortega und Elis, die 56 Spiele gemacht haben. Ja. Sagt auch einiges aus.
Ja, dann, ja, klar, gehen wir weiter. Deutsche Spieler.
Schütz. 55 Spiele übrigens.
Also ja,
hat nur ein Spiel gefehlt.
Tiffels im Übrigen auch.
Tiffels auch, ja. Machen wir erst den Justin. Dieses Jahr auch wieder mit viel Schatten, aber auch ein bisschen Licht.
Bei Justin ist halt wirklich so...
Der muss Bock haben.
Das Blick blitzt halt immer wieder auf, was er kann. Und
wenn er sich wohlfühlt, dann
kann es für, richtig. Mal kann er es für Spiel bringen, mal kann er es für ein paar Wechsel bringen. Aber... es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, hey...
Es ist eine Saisonkonstant.
Er kriegt es jetzt hier voll durch und er zieht es drauf und das ist halt...
Allerdings muss man halt auch sagen, er hat viel in der 4. Reihe mit Lutz und Oswald gespielt und hat da auch bei Interviews... hin und wieder gesagt, ja, er ist halt jetzt der Erfahrene in der 4. Reihe und muss die Jungen quasi anlernen.
Ja.
Und das sagt halt ein Justin Schütz, der halt jetzt auch erst 23 ist.
Ja,
er kann jetzt auch nicht viele Punkte sammeln, weil er von, wie damals Buchwieser, von 2 starken Spielern einfach angeschossen wird und die Kelle hinhält.
Ja.
Aber in den letzten Spielen hat man wieder gesehen, was er denn kann. Und er ist jetzt mit den Punkten auch fast wieder an seiner Top-Saison von vor 2 Jahren dran.
17 Punkte hat er jetzt.
Jetzt 17, vor 2 Jahren waren es 20 Punkte. Tore hat er gleich viel wie eben vor 2 Jahren. Also, ja. Man sieht es immer aufblitzen, aber es ist halt kein Strahler, der durchgängig leuchtet, sondern es ist halt immer nur ein Blitz. Und der Blitz, der war halt letztes Jahr zum Beispiel
heller.
Bei jemand anderem, der letztes Jahr sehr gestrahlt hat und dieses Jahr leider nur noch eine, ja.
Du redest von der weißen Zahnschiene, oder?
Mhm.
Ja.
Leider nur noch ein Laternenlichtlein ist. Zumindest was so seine der Eindruck von seiner Spielweise ist. Ich weiß nicht. Also.
Und 2000er Jahrgang fällt halt jetzt dann nächstes Jahr auch raus und aus der U23.
Also jetzt bist du bei Justin Schütz wieder.
Ja, ich war schon.
Robin wollte den eleganten Übergang
schaffen. Ich wollte den Übergang schaffen zu Freddy Tiffels, der
nicht mehr in die U23
Regel. Der schon lange nicht mehr in die U23 Regel fällt, der letztes Jahr ein richtig starkes Jahr hatte. Das Jahr davor war auf dem Niveau von diesem Jahr. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich ihn einschätzen soll. Also
schwierig. Ne? Also wir waren ja echt überrascht letztes Jahr, wie schnell er zurechtgekommen ist. Und die CHL-Saison war ja auch richtig gut von ihm.
Spieler der CHL.
Ja, also MVP, ja.
MVP der CHL.
Und dieses Jahr seit Anfang der Saison zwar immer bemüht, aber wir wissen natürlich, wenn man jemanden bezeichnet als bemüht, es ist halt bemüht. Und das ist schwierig.
Wir hatten durchgängig den Eindruck, dass er den Frankie Mauer Schläger in der Hand hat, weil einfach nichts geklappt hat, was er versucht hat.
Ja, wobei
das war so wie Frankie Mauer vor seinem letzten oder in seinem letzten Jahr beim EHC.
Ja.
Es hat nichts funktioniert.
Außer die Alleingänge, und da muss ich sagen, die haben wir bei Tiffels auch, wo ich mir auch oft denke, so viele Alleingänge wie Freddy Tiffels oder auch in den letzten 15, 20 Spielen dann noch bekommen haben. Der Frankie hätte da mehr Tore draus gemacht. Das ist dieses, ja, wenn ich den Alleingang habe, dann ziehe ich rein und dann schieße ich drauf. Das hat der Frankie Mauer dann schon gemacht. Und bei Tiffels war es halt schon so, anstatt dass er Richtung Tor zieht, zieht er halt dann nochmal auf die Außenbahn und wartet dann vergeblich, weil alle anderen beim Wechseln sind,
ja.
wer danach kommt. Also da muss man sagen, da hat vielleicht auch der Überblick oder dieses Gespür für die Situation vielleicht auch gerade gefehlt, dass man sagt von wegen, ey, du bist so oft da durchgelaufen, belohn dich doch selber. Also es geht ja nicht um die anderen, sondern du hast jetzt was Tolles gemacht, Freddy, und jetzt belohn dich selber dafür. Mach es. Und wenn er nur hinterm Tor und den Bauerntrick versucht oder irgendwo. Aber der ist so oft dann Richtung Grundlinie gefahren und hat dann nochmal gebremst und gewartet, ob noch jemand nachkommt, den er anspielen kann. Und nein, wenn du durch bist, dann musst du aufs Tor ziehen, fertig.
Und ich bin ja doch auch so ein bisschen auf Statistiken, und seine Goal Percentage per Shoot sind halt einfach, ist dieses Jahr halt 5% niedriger als letztes Jahr. Letztes Jahr waren es 10%, dieses Jahr sind es 5%. Also er hat schon auch die Grütze am Schläger. Ja. Und das hat halt letztes Jahr alles wunderbar, hat es viel besser geklappt als dieses Jahr. Jetzt ist die Frage, okay, gibt man ihm ein schlechtes Jahr und schaut, ob es nächstes Jahr besser ist? Oder hat man da schon andere Pläne gehabt? Und wir werden ihn vielleicht in anderem Dress anders sehen.
Die Gerüchte gibt es ja.
Nach einer langen Sommerpause des Vereins.
Ja. Ja, wir hatten ja oft gehofft, dass es einfach nur so ein Klickerlebnis ist, dass er mal trifft. Nein, hat er getroffen.
Das Tor in Wolfsburg war ja, so ein Moment. Da hat man gemeint, oh, jetzt geht's bergauf.
Ja.
Aber dann, das war halt auch wieder nur so ein Strohfeuer, wo wir bei Licht und Schatten und...
Lasst uns mal die, weil jetzt läuft uns die Zeit davon, der Schweinebraten sagt, wir müssen uns beeilen. Lasst uns mal die zwei Bands nochmal ganz kurz ins Auge nehmen.
Ich finde immer, bei Street ist mehr Torgefahr, wobei Smith mehr Tore schießt.
Du hebelst gerade deine eigene Argumentation.
Ja, ja, aus. Das ist immer so. Dieser subjektive und dieser objektive Wahrheit. Und ja, ein Smith ist unglaublich wichtig für die, man sieht es jetzt auch die letzten Spiele wieder, Smith als, wenn der auf dem Eis ist, dann wird da auch mal der Torhüter geschützt. Der eigene. Bei Street ist immer, ja, manchmal ist er auf dem Eis und manchmal macht er wunderbare Sachen.
Also ich würde es mal ganz kurz sehen. Street würde ich gerne so sehen wie letztes Jahr. War nicht schlecht dieses Jahr. Bei Smith stelle ich noch eine andere Frage, die ich mir selber nicht beantworten kann, obwohl ich jedes Mal drauf achte. Könnt ihr euch an einen offensiven Vorcheck-Bandenkampf erinnern, an dem Ben Smith nicht als Sieger oder mit der Scheibe aus dieser Rundung rausgekommen ist? Ich bin echt am Überlegen. Es fällt mir nicht ein, dass ich das Also wenn der Puck in die Rundung geht, offensiv, und die 12 fährt hinterher, dann...
Weißt du, die ist da.
Ja.
Ja.
Aber ja, Probleme bei beiden. Beide nur 43 Spiele gemacht dieses Jahr.
Ja. Vor allem bei Swift ist halt auch letztes Jahr die Geschichte mit seiner Verletzung gewesen. Ja. Ich fand Street tatsächlich letztes Jahr auch stärker. Smith mag ich unheimlich gern, weil man merkt, dass er halt in Mannheim Kapitän war. Mhm. Das merkst du halt in seinem Auftreten, in, ich würde schon fast sagen, in seiner Aura, wenn er aufs Eis kommt. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn er den Puck will, ihn auch bekommt. Mhm. Schützen des Torwarts, auch ja. Generell, es ist einfach, er ist halt einfach eine Persönlichkeit, die auch von der Mannschaft so akzeptiert wird. Ja. Das merkt man halt einfach. Es tut der Mannschaft extrem gut, einen Ben Swift in seinen Reihen zu haben. Und den Leuten, mit denen ich auch bei Bulli gesprochen habe, die ihn auch so kennen persönlich. Ganz feiner Mensch, der auch wunderbar in Mannschaftsgefüge reinpasst. Und toller Spieler. Aber klar, beide nur 43 Spiele, in Anführungsstrichen nur. Hätte gern gesehen, wie die beiden performt hätten, wenn sie halt über die volle Länge gespielt hätten. Ne?
Ja.
So, Chris D'Souza hat mal kurz.
Hat sich jetzt verletzt die letzten Spiele. Davor immer auch zwischen Licht und Schatten. Lässt sich sehr, sehr leicht provozieren. Also ist so ein kleines Heißblut.
Aber das hat man ja gewusst.
Das hat man gewusst, deswegen hat man ihn geholt. Er war ja dieses laut Winkler fehlende Puzzlestück, was man noch haben wollte, dass man so ein bisschen widerliche Aggressivität mit aufs Eis bringt.
Hat er das ein bisschen gebracht, deiner Meinung
nach? Ja.
Hin und wieder schon, aber also von der Punktausbeute her.
Also von den Punkten, also ich muss sagen, ich vergleiche ihn jetzt wirklich so vom ganzen Ding her mit Philipp Bogola, von dem her, weil er...
Und der Egel springt gerade im Dreieck, wie du das ja, gesagt
nein, nein,
hast. Ne?
Das ist so, wenn man sich vorstellt, was wir, bevor Philipp Bogola zu uns gewechselt ist, von Philipp Bogola, also was wir erwartet haben, was Philipp Bogola in die Mannschaft reinbringt.
Also, okay.
Und wenn ich mir dann noch anschaue, dass Philipp Gogola sehr oft eben an genau den richtigen Stellen gestanden ist, aber eben dieses fucking Tor nicht gemacht hat. Finale Spiel 2, letztes Jahr Verlängerung. Nur so Dinge. Und dann erinnert man sich so an die Spiele gegen Wolfsburg zurück und dann siehst du halt, ja, Chris D'Souza, der steht halt genau da, wo er stehen soll und dann klingelt es aber auch. Dann macht er das Ding auch. Und das hat er gezeigt. Und von dem her finde ich das ein tolles Upgrade. Dass er nicht viel nach hinten arbeitet, ja, da kann er noch dran arbeiten. Also bei 43 Punkten in der Münchner Mannschaft nur eine Plus 9 in der Plus Minus.
Was man ihm noch verbieten sollte, wäre der Querpass nach Bulli an der blauen Linie. Das
schon vorprogrammiert, ja.
Der ist klar, vorprogrammiert,
weil er will vors Tor.
Ja,
was will er denn da hinten mit der Scheibe weg
ihn,
und
dann darf man ihn nicht an die blaue Linie stellen, weil den kennt jetzt wirklich jeder Gegner.
Gut.
Ja, dann bleibt eigentlich nur noch die Zaubermaus.
Weiß ich, haben wir Lutz und Oswald genug gewürdigt? Ich meine, beide irgendwas um die 23, 24 Spiele waren oft dabei.
Lutz 24, Oswald 23.
Topscorer der DNL und Draftpick USA. Also man kann mal kurz drauf schauen.
Nein.
Weiß ich nicht. Also
was jetzt? Nein, zu Draftpick.
Ja. Also Lutz. Ich glaube, der Schritt über den Teich ist ein Schritt zu groß. Auch weil es hat halt lang gedauert mit dem ersten Tor. Und er ist sehr verletzungsanfällig und bei Arizona wird er wahrscheinlich nie zustande kommen, dass er da mal eine Chance bekommt.
Die haben so viele. Aber, also ordentlich, aber halt nur zu...
Ja, er war auch verletzt, muss man auch sagen, und er hat wirklich auch lange Zeit gebraucht, um wieder gut zurückzukommen. Also wir reden jetzt ja über Lutz. Man muss ja immer ein bisschen vergleichen, ne? Wenn wir JJ sehen, der bei Buffalo ja mittlerweile spielt, der hat halt ganz anders gespielt schon. Das ist ein anderer Spielertyp, aber der ist halt, auf gut Deutsch, er hat sich von Anfang an nichts geschissen. Ne? Und bei Lutz habe ich immer so das Gefühl gehabt, so, ja, es ist ein bisschen so verhalten. Ist natürlich auch ein Charakterzug von dem Spieler und ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint. Aber um in der NHL zu spielen oder auch in Nordamerika, da brauchst du da brauchst du ein bisschen mehr. Und das sehe ich tatsächlich bei ihm noch nicht, aber auch da ist ein junger Spieler, muss man abwarten. Auch eine gute Rolle gespielt jetzt die letzten Spiele, aber ja, also ich würde ihn jetzt nicht als Enttäuschung oder so kennzeichnen.
Auf keinen Fall.
Es ist ein interessanter junger Spieler, ja.
Ich sehe
ihn auch. Oswald, bist du ja der Fan auch.
Ja. Zum Lutz noch, ich sehe ihn auf einer Stufe mit Schütz in dem Jahr, also in dem Alter. So knapp an dem Schritt, hey, da könnte was ganz, ganz Großes kommen. Und jetzt ist halt die Frage, schafft er diesen Schritt oder schafft er ihn nicht? Also er ist ja immer noch erst 20, 21. Ich gebe ihm noch 2 Jahre und dann muss man aber schauen, dass er diesen Schritt gemacht hat.
Also wenn man es jetzt vergleichen möchte, im gleichen Draft wie Schuber, da ist Schuber näher an Nordamerika dran als Lutz. Hm?
Ja. So, Veit Oswald.
Ja, wie gesagt, auch erst knapp nicht mehr gibt der Spieler DNL-Topscorer. Er will, ich...
Manchmal zu übermotiviert.
Das geht jetzt vielleicht zu viel. Ich glaube nicht, dass eine Organisation wie Red Bull München oder Salzburg... Er ist der DNL-Topscorer, aber ich glaube, er könnte bei einer anderen Mannschaft deutlich mehr Eiszeit und das kriegen, was er bräuchte, um den nächsten Schritt zu machen. Deswegen hoffe ich, dass er entweder wirklich so gut ist, dass er ihn bei uns gehen kann. Und das jetzt nur für ihn, ohne ihn jetzt weghaben zu wollen, er früh genug den Absprung schafft und erkennt, dass er vielleicht woanders besser aufgehoben. Vielleicht wäre es angenehm oder besser gewesen für ihn, mehr Förderlizenzspiele vielleicht in Kaufbeuren zu bekommen.
Ja, er kommt mir auch manchmal zu übermotiviert vor, wenn er seine kurze Eiszeit nutzen will. Also der hat ja auch nur 7 Minuten pro Spiel Eiszeit gehabt, dann in seinen 23 Spielen. Hat dann oft eine blöde Strafe gezogen. Und wie gesagt, also vielleicht in einer anderen Mannschaft mit mehr Eiszeit, erstmal dritte Reihe, neben 2 anderen guten Deutschen zeigen, was er kann und dann den nächsten Schritt machen, sehe ich ähnlich.
Also ich
sehe ihn nächstes Jahr nicht mehr beim EHC in der Häufigkeit
zumindest. Ich glaube, Veit Oswald ist echt so ein Spieler, für den das Förderlizenzsystem gegründet worden ist. Also du nimmst ihn mit für die Trainingseinheiten, du gibst ihm Eiszeit und du gibst ihm Selbstvertrauen, aber du lässt ihn
die Punkte auch in einer anderen Liga
machen. Die Eiszeit und die Erfahrung gegen Erwachsene zu spielen. Das ist ja immer das, was Veit Oswald eben nicht hat, was andere Leute aus der Alps Hockey League, die jetzt aus der Akademie vielleicht rüberkommen, die mit 17, 18 schon zweite Liga gegen Erwachsene spielen, das kannst du von einem DNL-Spieler halt nicht erwarten. Fertig, der muss das lernen. Und ob dann reingeschmissen in die DEL, wenn wir andere Möglichkeiten haben, fände ich besser. Ja. Aber wir nähern uns dem Ende und dann möchte ich wirklich die Zeit nochmal ganz kurz... Wir haben eine geile Saison. Ich glaube, das Fazit ziehen wir alle Dinge und das ist super. Wir müssen noch über ein Pärchen sprechen. Letztes Jahr waren es Parks und Tiffels, die uns komplett begeistert haben am Oberwiesenfeld. Und dieses Jahr sind es die, ja, wie man sagt, die Zaubermäuse, also die kleineren Spieler, Austin Ortega, Yasin Ilis.
Ortega bringt das, was er letztes Jahr schon gebracht hat und das in einer Konstanz, die super ist. Er taucht oft während des Spiels ab, aber er ist dann eben da und hat für seine Größe, also das ist mir letztes Jahr gar nicht so aufgefallen, aber der hat für seine Größe einen Schlagschuss, der ist ja der Hammer. Also da auf der Wolf-Position rechts vom Torhüter gesehen im Bullikreis, also...
Hat auch ordentlich genetzt. 27 Tore diese Saison.
Top-Torjäger beim EHC.
Ja. Also.
Ja, beide generell auf 1 und 2, Elis mit 60 Punkten und Ortega mit 55 Punkten. Ist halt schon interessant, sind ja Spielertypen, die recht ähnlich sind, dass sie auch in einer Reihe so sich so gut ergänzen. Das finde ich schon echt sehr interessant und auch überraschend. Hätte ich so nicht erwartet.
Vielleicht weiß sie sich so gut verstehen.
Ja, klar.
Also sie wissen halt, okay, ich weiß, der andere...
Ich würde das jetzt auch machen, also macht
genau das würde ich jetzt tun. Okay. Deswegen weiß ich auch, was mein Mitspieler gerade auf dem Eis macht. Klar, wenn du dann halt den Münchner Luxus hast, du kannst den Street reinstellen, du kannst den Smith reinstellen, wenn du möchtest, stellst du den Hager rein oder den... Also es ist...
Naja. Ja. Da freut sich, glaube ich, auch jeder bei dir beiden in der Reihe zu spielen. Ja. Also, von dem her, ja.
Und dann Ortega, ich hätte nicht geglaubt, dass der in der DEL, also ich, wie gesagt, nach dieser Berlin-Saison...
Ja, du warst also genervt von ihm, ne?
Ich war ziemlich genervt, weil er eigentlich nicht so der Spieler... Also, für mich war es halt einfach, boah, das ist der kleine Zocker, der Diver, der hier die Strafzeiten noch und noch herausholt und relativ wenig fürs schöne Spiel beiträgt. Es ist halt jetzt mittlerweile komplett anders. Also es ist halt klar, er zieht immer noch Strafen, manchmal, ja, kann man sich
darüber unterhalten.
Bei dem offensiven Output zu vernachlässigen.
Und von dem her, okay. Aber es ist einfach wunderschön zuzuschauen. Eben zusammen mit mit Yasin Elis und dann sind wir halt wieder
beim Spieler der Saison für den EHC.
Den Topscorer, der also
ja, sowohl als
auch. Das Fazit dürfte sein, es ist ja wirklich eine sehr geschlossene Supermannschaftsleistung, die wir dieses Jahr gesehen haben, und er ist der Topscorer dieser Mannschaftsleistung. Also er hat den meisten Output draus gehabt. So würde ich das festhalten, und fast hätte es ja geklappt mit der Topscorer-Krone. Thoresson auch 60 Punkte, aber halt nur in 51 Spielen, von dem her.
Ja, Elis, also doppelt so viele Punkte wie die ersten zwei Saisons beim EHC. Also, der hat dieses Jahr einerseits mit Ortega, wie du schon sagst, aber andererseits auch mit Blum einen Spieler, der ihm die Pucks so hinschiebt, vor allem in Überzahl, dass es danach auch klingelt. Und entweder schiebt er sie dann dem Ortega nochmal hin, also 39 Assists sind jetzt auch nicht...
Es wird jetzt interessant, und da sind wir wieder bei Elis. Statistikmäßig steht Thoresson vorne. Es wird jetzt dann noch Wahlen geben. Einer von den beiden wird wahrscheinlich irgendwo Spieler des Jahres werden. Elis hat bei der Plus-Minus-Statistik die Nase deutlich vorn. Und was halt bei Elis krass ist, im Gegensatz zu Thoresson hat zwar viele Punkte gesammelt, hat aber nur 2 Game-Winning-Goals. Yasin Elis hat 10 Spiele für den EHC entschieden. 10. Also
Nürnberg.
Nein, aber das ist schon mal, also ja. 10 Game-Winning-Goals. Also
Ich glaube, es führt dieses Jahr auch für ein wenig Wege an Elis vorbei als Spieler der Saison. Jetzt mal ganz ohne Münchner Brille. Da sehe ich keinen Spieler, der da ligaweit irgendwie so herausragend war wie Yasin Elis beim EHC, der so einen Impact hatte. Also, ja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es aber auch wieder eine Überraschung.
So.
Ja, genau.
Dann würde ich sagen, sind wir jetzt mal fertig. Wir haben ja noch ein bisschen Saison zu gehen. Das wird jetzt vielleicht mit knapp 1,5 Stunden der längste Podcast, den wir aufgenommen haben. Wir könnten über diese Hauptrunde noch ewig weiterreden. Aber,
ja, es war mal an der Zeit, darüber zu sprechen.
Ja, auf der anderen Seite, es ist jetzt trotzdem nur ein Lückenfüller-Podcast. Mehr oder weniger so zwischen... Es geht jetzt dann, es geht jetzt um die Meisterschaft. Wir wollen jetzt in die Playoffs.
Du meinst einen Lückenfüller zwischen dem letzten Hauptrundenspieltag und dem ersten Viertelfinale gegen Bremerhaven?
Genau.
Genau, ja, dass man da richtig heiß wird auf den 15. Ja.
Oder um Matthias Niederberger nochmal zu zitieren, endlich Playoffs.
Endlich Playoffs, ja. Lange Sommerpause für die Berliner, die das seit 20 Jahren nicht kennen. Also da stehen viele in der Kurve wahrscheinlich. Die noch nie im Ende März
ich bin gerade
mit irgendwas anderes jetzt noch gemacht haben,
als Schneiden kommt, oder?
Also, die kennen das nicht, ähnlich wie im Fußball halt auch. Viele nichts anderes kennen, als da so ein, ja, den falschen Verein an der Meisterschale. Aber
den Stammverein der Augsburger Panther.
Ja, eben. Ja, also es werden tolle Pre-Playoffs und wir schauen dann, wie die Flüge nach Bremerhaven gehen.
Wir wissen wahrscheinlich in Berlin tatsächlich viele nicht, was jetzt mit dieser Zeit anfangen sollen, weil
da wird ein Riesenumbruch kommen, aber das Ganze überlassen wir dem Haupt-Puckmas.
Ja, aber Berlin Turnhouse-Sticks, ihr könnt euch, wenn euch Berlin interessiert, reinhören.
Genau, schaltet da gerne rüber. Ich glaube, da werden interessante Episoden folgen.
Ja. Genau. Ich bedanke mich, ich vergesse mal, dass ich das jetzt heute machen muss. Ich bedanke mich natürlich beim Helmut.
Danke, schön, dass ich wieder hier sein durfte.
Immer wieder mal da, Hauptarbeitgeber Bulli Podcast.
Ja. Und natürlich das Radio, sehr klar.
Und Radio Oberwiesenfeld und auf der anderen Seite Robin. Hauptpunkt Radio Oberwiesenfeld. Alle Spiele kommentieren jetzt dann auch in den Playoffs.
Kriegen wir hin, auf jeden Fall. Egal wo es ist, ob in Bremerhaven oder Nürnberg, machen wir auf jeden Fall.
Genau. Und für heute mal der Sibi hier, der jetzt dann noch erst den Schweinsbraten und dann die Folge schneiden darf. Und wir hören uns in ungefähr einer Woche wieder. Und dann wissen wir schon, wer unser Gegner ist. Bis dann.
Bis denn.
Servus.
Ciao.
Das muss ich jetzt sagen. Ich krieg's nicht. Immer schön am Puck bleiben.
Genau. So.
Ja.
Also.
Oh, ich krieg's hin.
Grüße an den Flo.
Ich hab's hinbekommen. Flo. Servus. Ciao.
Wir sind am Münchner IHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz. Herzschlag weiß und blau.